Montagsmord. Kann ich das noch?
Das ist die Frage. Hoffen wir. Soll ich ein paar Mundübungen machen? Sehr, sehr angenehme Geräusche für den Hörer.
Ja. Let's go.
Let's do this.
Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie.
Und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Wir sind zurück.
Ja, erholt und frisch aus dem Sommerurlaub. Ja.
Ja, ich möchte zurück. Ich will noch nicht.
Ich habe ihn noch vor mir.
Steht für dich.
Ja.
Ja, genau. Wie ihr vielleicht hört, sind wir noch nicht in besserer Qualität zurück. Denn Sophie dachte sich, sie gönnt sich nochmal so richtig und macht nochmal Urlaub.
Ja.
Ja, genau. Und deswegen sind wir uns wieder per Skype zugeschaltet. Und naja, es ist auch nicht so tragisch. Hauptsache, wir sind wieder zurück.
Kleiner Fun Fact: Heute sehen Valerie und ich uns zum ersten Mal. Weil ich glaube, sonst hattest nur du immer mal wieder deine Kamera an. Dann habe ich dich gesehen, aber ich hatte nie eine Kamera. Und heute sehen wir uns zum ersten Mal so richtig face to face.
Ja, Sophie ist braun gebrannt, sieht super, super entspannt aus und richtig, sie ist richtig im Urlaubsfeeling, glaube ich.
Ja,
kann ich das noch?
Das ist die Frage, hoffen wir. Soll ich ein paar Mundübungen machen? Sehr, sehr angenehme Geräusche für den Hörer.
Ja. Let's go.
Let's do this.
Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie.
Und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Wir sind zurück.
Ja, erholt und frisch aus dem Sommerurlaub. Ja.
Ja, ich möchte zurück. Ich will noch nicht.
Ich habe ihn noch vor mir.
Steht für dich.
Ja.
Ja, genau. Wie ihr vielleicht hört, sind wir noch nicht in besserer Qualität zurück. Denn Sophie dachte sich, sie gönnt sich nochmal so richtig und macht nochmal Urlaub.
Ja.
Ja, genau. Und deswegen sind wir uns wieder per Skype zugeschaltet. Und naja, es ist auch nicht so tragisch. Hauptsache, wir sind wieder zurück.
Kleiner Fun Fact: Heute sehen Valerie und ich uns zum ersten Mal. Weil ich glaube, sonst hattest nur du immer mal wieder deine Kamera an. Dann habe ich dich gesehen, aber ich hatte nie eine Kamera. Und heute sehen wir uns zum ersten Mal so richtig face to face.
Ja, Sophie ist braun gebrannt, sieht super, super entspannt aus und richtig, sie ist richtig im Urlaubsfeeling, glaube ich.
Ja, ich bin echt richtig im Urlaubsfeeling. Ich habe auch fetten Sonnenbrand im Gesicht. Sieht man, glaube ich, gar nicht so vielleicht.
Nee.
Ja, und Valerie, du siehst schon wieder richtig angekommen in der Arbeitswelt aus, mit deinem Blüschen.
Vielen Dank. Achso. Nein. Ich dachte, weil du so scheiße aussiehst.
Ach was. Nein, mit deinem Blüschen und so richtig professionell, mit dem Headset, mit dem Mikrofon vorne, richtig. Wow.
Ja.
Sie weiß, was sie tut.
Hm. Hast du in deinem Urlaub irgendwas Spektakuläres erlebt?
Also wie gesagt, ich habe ja nur von zu Hause aus Urlaub gemacht, obwohl ich meine Eltern immer mal wieder auch am Bodensee besucht habe. Was richtig Spektakuläres habe ich nicht erlebt, glaube ich. Keine weiteren Einbrüche oder ich musste auch nicht nochmal die Polizei rufen, leider. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues bei mir. Und bei dir, Valerie?
Nee, auch nichts.
Auch schön, oder? Wenn alles beim Gleichen, beim Alten ist.
War alles ruhig. Hast du das mitbekommen mit dem Axtangreifer in Stuttgart?
Nein.
Was?
Warte, was?
Also am Freitag hat einer eine Frau mit einer Axt angegriffen und hat dann ihr Handy geklaut und ist jetzt weggelaufen. Es gibt ein Phantombild, eine Phantomzeichnung, die ist richtig schlecht. Er hat irgendwie eine Glatze und super dicke, dicke, richtig dicke Lippen.
Bitte was? Wieso kriege ich das nicht mit?
Und das Phantombild hängt vor allen Dingen, ich habe es noch nicht gesehen, aber scheinbar hängt es in Stuttgart-Münster sehr oft.
Aber die Frau wurde nicht verletzt.
Nein.
Sondern ihr wurde nur gedroht.
Nee, also er hat sie nur mit einer Axt attackiert. Oh, doch. Also, Moment. Doch, sie wurde verletzt. Also er hat sie mit einer Axt attackiert und hat sie dann verletzt und hat dann halt ihr Handy weggenommen. Und ja, die hat dann halt nach Hilfe geschrien und die Zeugen quasi haben Notarzt gerufen und sie ins Krankenhaus gebracht. Und scheinbar ist er zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß. Das würde mich ziemlich fertig machen, wenn ich einschätzen müsste, wie groß der Typ gewesen wäre, weil ich bin im Schätzen sowas von schlecht.
Ja, ja. Ich auch.
Er ist zwischen 35 und 40 Jahre alt und hat eine Glatze. Und ja, genau, besonders auffallend waren seine dicken Lippen. Und dementsprechend sieht auch das Phantombild aus. Und man kann sich mit Hinweisen bei der Kriminalpolizei Stuttgart melden.
Ist ja gruselig.
Ja. Vor allen Dingen, er hat irgendwie nur ihr Handy geklaut. What?
Ja, aber vor allem, er hatte eine Axt dabei. Also das.
Ja, eben, er hatte ja was wie. Also, ja.
Vielleicht hat er ein paar Problemchen gerade.
Ist seine Aldi-Karte leer und er kann sich kein neues Guthaben leisten?
Vielleicht. Nein, ich meinte eher so ein paar psychische.
Weiß ich nicht.
Ja, das sowieso wahrscheinlich, aber.
Ja.
Aber dann. Ich will, dass er eingefangen wird, vielleicht. Na ja, gut, dass ich gerade nicht in Stuttgart bin, ne?
Also, ich will ja nicht sagen, aber die letzten 3 Stunden war meine Balkontüre offen und mein Fenster und ich wohne im Erdgeschoss und ich war in einem anderen Zimmer mit zu einer Türe.
Wir können nur hoffen, dass nie jemand unsere Adressen rausfindet, wenn du das immer so stolz verkündest.
Ja, die könnten bei mir hier, gut, bei mir gibt es eh nichts zu holen, außer mich vielleicht.
Ja. Das ist doch schon einiges.
Na.
Ich habe dich gerade angezwinkert.
Ich habe es gesehen. Du hattest eine Black Story?
Ja, genau. Kommen wir gleich zum Wichtigen. Meine Black Story. Der Titel lautet Selber Schuld. Und auf dem Bild sieht man 2 Kinder, die haben ein Eis. Eigentlich kann ich es dir auch zeigen. 2 Kinder, die haben ein Eis.
Schön, das kann ich ja sehen. Aber du musst es trotzdem erklären, weil unsere Hörer sehen es nicht.
Das stimmt. Theoretisch könnten wir immer ein Bild davon posten. Wäre eigentlich auch mal eine Idee, oder?
Darf man das?
Ich weiß es nicht. Egal. Also 2 Kinder, die schauen ein bisschen verwirrt nach links. Beide haben ein Eis. Der eine Junge lässt sein Eis etwas fallen. Es tropft, aber ich denke, das tut nicht wirklich viel zur Geschichte. In der Beschreibung steht, Kinder sahen zu, wie ein neugieriger Mann verhaftet wurde. Und das war's.
Also die Kinder haben dabei Eis gegessen?
Das ist egal, also das Eis spielt gar keine Rolle.
Okay, sie haben dabei zugesehen, wie ein neugieriger Mann verhaftet wurde. War der Mann ein Spanner und hat in irgendwelche Fenster reingeguckt?
Nein.
Inwiefern war er neugierig? Hat er jemanden ausspioniert?
Nein, es hat nichts mit Spionage oder irgendwas zu tun, sondern er hat sich einfach sehr für ein Thema interessiert.
Ist jemand tot?
Nein. Aber ich glaube, du gehst schon mal in die richtige Richtung.
Ich habe keine Richtung.
Polizeiarbeit in die Richtung.
Er wollte als Berater bei der Polizei arbeiten? Und wurde dann erwischt und er hat sich zu sehr reingesteigert und dann hat die Polizei ihn letztendlich selber festgenommen.
Nee. Schon noch ein bisschen mehr in die Systeme, die manche Polizisten haben, um Leute zu schnappen und so.
Verdeckte Ermittler?
Nee. Offene Polizeiarbeit.
Also er dachte nicht, dass er verdeckte Ermittler spielen könnte, um dann aufgenommen zu werden.
Nee. Also
ich muss mehr Ja- oder Nein-Fragen stellen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, aber er wurde verhaftet von Polizisten, offensichtlich.
Ja.
Und er war neugierig und hat aber nichts ausspioniert.
Nein, er hat sich
für... Hat er der Polizei gefolgt? Ist er der Polizei gefolgt?
Nein, er hatte sich ja für die Polizeiarbeit interessiert.
Aber er war kein Polizist?
Nein.
Hä?
Soll ich es auflösen?
Ja, aber inwiefern soll er sich für die Polizeiarbeit interessieren, wenn er nicht der Polizei hinterher spioniert hat? Ja, egal, löse es auf.
Ganz einfach. In Detroit, oder soll ich Detroit sagen? führten zwei Polizeibeamte interessierten Kindern die Ausstattung ihres Einsatzwagens vor. Ein 21-Jähriger gesellte sich hinzu und erkundigte sich, wie das Identifikationssystem des eingebauten Computers funktionierte. Als man ihn zu Demonstrationszwecken nach einem Ausweisdokument fragte, gab er dem Polizisten seinen Führerschein. Die Beamten glichen seine Daten ab und demonstrierten den erstaunten Kindern prompt, wie eine echte Verhaftung vonstatten geht. Der Mann wurde seit 2 Jahren wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in St. Louis, Missouri, gesucht. Ein Umstand, der ihm selbst offenbar entfallen war.
Oh.
Lustig, oder?
Oh, wie kann ich sowas vergessen?
Oh, ja. Aber ganz lustig, wenn er das selber vergisst und dann einfach mal, und wie funktioniert das? Ah, und damit kann man Verdächtige... Ja, vielleicht wusste er ja auch nicht, dass die Polizei schon so viel Informationen über ihn hatte und ihn wusste, wie er heißt und so.
Ja, vielleicht.
Man kann nur spekulieren. Valerie?
Sophie, wir haben ein Thema.
Ja.
Und unser Thema heute, es heißt Holz. Nein. Es kam doch neulich das Ding Tritt durch und dann haben die Holz gespielt und ich war so, ich und mein Holz. Okay.
Du hörst ja. Das Ding?
Ja. Sag's nicht meinem Chef. Ja, also unser Thema heute heißt nicht Holz, sondern es heißt, wenn Kinder oder Jugendliche töten oder eher wenn junge Menschen töten. Ich weiß nicht, wie alt ist denn dein Täter in deinem Fall? Oder deine Täterin, je nachdem.
Die Person ist 14.
Okay, ja, weil also unter jungen Menschen versteht man ja eigentlich alle Menschen so unter 25 Jahren, also wir sind auch noch jung. Ja. Und Kinder sind bis zum 14. Lebensjahr definiert und 14 bis 18 sind Jugendliche und 18 bis 21 sind dann die Heranwachsenden. Also deiner ist was, 14?
Meiner ist 14.
Ja, meiner auch tatsächlich.
Oh, nice. Also ja. Könnte die Folge auch wenn 14-Jährige morden heißen oder so.
Vielleicht. Wir überlegen uns noch einen Titel.
Wie immer.
Ich bin, glaube ich, dieses Mal dran mit dem ersten Fall, richtig?
Das stimmt.
Okay, dann fange ich doch gleich mal an. Und zwar, hast du schon mal in einem Wasserbett geschlafen?
Nein.
Nein?
Nein.
Hast du schon was verpasst? Also ich finde, es ist schon ziemlich geil.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Wasserbett gesehen und ich war auch noch nie auf einem Wasserbett. Ich war noch nie in Kontakt mit Wasserbetten.
Meine Eltern haben eins und immer wenn sie nicht zu Hause sind, lege ich mich da rein. Also zum Schlafen, also nicht so, oh mein Gott, sie sind einkaufen, ich muss mich jetzt da reinlegen, sondern wenn sie über Nacht nicht da sind, dann schlafe ich immer bei dem in dem Bett, weil ein Wasserbett ist schon geil. Also wirklich, du legst dich da rein und du merkst, wie deine komplette Wirbelsäule so langgezogen wird und entspannt und es ist, als ob du auf dem Rücken im Wasser liegst.
Dann muss ich es mal ausprobieren irgendwann mal.
Ja, ist halt ein bisschen teuer, aber...
Bestimmt kann man es auch selber bauen?
Würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf verlassen.
Schauen wir mal, vielleicht baue ich mir mal eins. Einfach so. Ich meine, wie schwierig kann es sein, oder? Badewanne?
Am besten aus Europaletten, ne? Wo dann auch noch die Schlitze drin sind. Das wird, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du dein Bett bauen würdest.
Und dann am besten einfach nur so eine Ikea-Tüte rein, so wie ich schon mit den Blumenkisten gemacht habe. Und da kommt dann das Wasser rein.
Ja, in meinem Fall spielt ein Wasserbett schon eine ziemlich große Rolle. Er ist 14 Jahre alt und er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Joshua Earl Patrick Phillips, so heißt der Gute, oder auch einfach nur Josh genannt, der wohnt mit seinen Eltern in Jacksonville in Florida und ja, der ist so ein ganz normaler Junge halt. Er hat einen Durchschnitt von C in der Schule. Ist das eine 3, oder?
Ja, mehr oder weniger. Genau,
ja. In der Schule ist er so ein bisschen der Klassenclown. Er ist witzig und bringt die anderen zum Lachen. Er mag es, mit den anderen Kindern in der Nachbarschaft zu spielen und er ist ein fröhliches Kind. Seine Eltern haben ihn einfach zu einem guten Jungen erzogen. Und er liest gerne, arbeitet gerne am Computer und verbringt viel Zeit mit seiner Familie. Und das, obwohl sein Vater ein alkohol- und drogenabhängiger Tyrann ist, der gewalttätig ist und seiner Frau und auch schon Josh bei Gelegenheit misshandelt oder terrorisiert. Mhm. Einmal hat Joshua sogar gesehen, wie sein Vater mit der Faust durch eine Wand geschlagen hat. Der Vater Steve, der war sehr streng mit Josh. Und Josh durfte auch keine Freunde mit zu sich einladen, wenn der Vater oder auch die Mutter nicht zu Hause waren. Und am 3. November 1998 ist Josh aber allein zu Hause. Und seine Nachbarin, die 8-jährige Maddie Clifton, die läuft so gegen 17 Uhr zum Haus der Phillips, um mit Josh zu spielen. Und als sie dann an der Haustüre klopft, da weigert der sich, sie hereinzulassen, denn der Vater hatte ja verboten, dass Freunde vorbeikommen, wenn er nicht da war. Aber Maddie, die hat einfach nicht locker gelassen und so gab Josh nach. Sie
Okay.
haben also gemeinsam im Garten gespielt, so war sie ja quasi nicht im Haus. Genau, sie haben Baseball gespielt und Maddie wirft den Ball und Josh schlägt dann mit dem Schläger zurück. Hast du schon mal Baseball gespielt?
Ja.
Ja, ist es cool?
Ach, also kommt drauf an, an welcher Stelle du gerade bist, weil sonst ist es auch ziemlich viel Rumgestehe.
Hat man da immer eine andere Position?
Also ich weiß nicht, ob wir das Richtige gespielt haben. Ich denke schon. Es gibt zwei Teams. Das eine Team ist praktisch in diesem, bei den Bases. Weißt du, es gibt so die vier Bases und du
Ja,
musst
ja.
halt immer rumrennen, praktisch von einem Base zum anderen. Da bist du dann safe. Und das andere Team steht auf dem Feld und versucht, den Ball so schnell wie möglich zu fangen und zu den Personen am Base zu werfen, damit sie die Person von der anderen Mannschaft, die gerade rumrennt, praktisch taggen können, weil dann ist die Person raus und darf nicht mehr rumrennen. Weil einmal rumrennen gibt halt Punkte. Weißt du wie?
Ja.
Ja, und deswegen, wenn du halt gerade nicht irgendwie am Rennen bist oder so, dann wartest du halt, bis du dran bist. Oder wenn du im anderen Team bist, stehst du halt auf dem Feld und wartest, bis dabei mal irgendwie in deine Richtung geflogen kommt.
Das klingt irgendwie nicht so spannend.
Ja, also. Kommt drauf an, glaube ich, wie vielen Personen man das spielt. Ich weiß es leider nicht mehr, wie genau das funktioniert, aber ich hatte es auch nie so spannend in Erinnerung. Vor allem, wir haben es halt immer gemischt gespielt mit Jungs und Mädels und die Jungs waren dann immer so, ah, ich krieg den Ball, ich krieg den Ball, sind halt da voll hinterhergehechtet und als Mädel standest du halt so ein bisschen rum, so, ah, okay, so, dann lass ich dir mal vor. Kann eh schneller rennen als ich. Ja.
Okay, ja, aber sie haben ja eh nur zu zweit gespielt, also war es da halt,
Genau.
hat sich's wirklich nur darauf beschränkt, dass sie geworfen hat und er hat geschlagen.
Ja, ganz kurzer Einwand. Er ist 14, sie ist 8.
Ja.
Bisschen großer Altersunterschied zum miteinander spielen oder mit.
Ja.
Ich würde sagen, mit 14 habe ich nicht mit 8-Jährigen gespielt. Und ich hatte auch mit 8, glaube ich, keine Freunde, die 14 waren. Also das ist ja fast doppelt so alt.
Na, doch, ich tatsächlich schon.
Okay, krass.
Also gerade unsere
Weird Flex.
Nachbarn. Ja. But okay.
But okay.
Ja. Naja, also Josh hat damals auch schon gesagt, dass er nicht wollte, dass sein Vater auch mitbekommt, dass er mit so viel jüngeren Mädchen spielt, weil auch das wollte der Vater nicht.
Okay.
Als Maddie den Ball wirft und dann Josh den Ball zurückschlägt, bekommt Maddie den Ball gegen ihr Auge. Es beginnt zu bluten und sie beginnt zu schreien. Josh schleppt sie in sein Zimmer, um sie vor dem Vater zu verstecken, der jeden Moment nach Hause kommen könnte. Aber dort hört Maddie einfach nicht auf zu schreien und deswegen nimmt Josh dann den Baseballschläger und schlägt ihr damit dreimal gegen den Kopf, bis sie verstummt. Danach versteckt er sie in seinem Wasserbett und das gerade rechtzeitig, als ein Vater mit dem Auto in den Hof gefahren kommt. Aber er hört Maddie noch unter dem Bett stöhnen und deswegen zieht Joshi panisch, pa panisch, Josh sie panisch noch heraus und sticht ihr dann mit einem Messer in die Brust und in den Nacken. Und danach verstaut er sie wieder in seinem Wasserbett. Und ich frage mich irgendwie, ob er sie in das Wasser gelegt hat oder sie nur unter das Bett getan hat oder halt in den Bettkasten. Weil an und für sich glaube ich halt, dass man die Hülle gar nicht so aufmachen kann, um einen Körper in das Wasser zu lassen. Aber die Vorstellung ist schon ziemlich genial. Also mal davon abgesehen, dass du dann auf einer schwimmenden Leiche schlafen würdest. Also, oder?
Aber ich hatte ja auch schon mal so eine Black Story, wo die Leiche
Im Bettkasten
im
war.
Bettkasten war. Vielleicht war es auch so, also kommt ja drauf an, wie groß oder klein sie ist. Ach nö. Irgendwie tut mir Josh voll leid.
Ja.
Obwohl man eigentlich kein Mitleid mit ihm haben dürfte. Aber man versteht ihn trotzdem. Das ist das Schlimme.
Ja, ja, der Fall ist schon, der hat mich ein bisschen mitgenommen.
Ja.
Um 6:30 ruft Maddies Mutter Maddie und ihre Schwester Jessie zum Abendessen. Und als Jessie dann aber zur Türe reinkommt, sagt sie, sie habe ihre Schwester gar nicht gesehen und sie wisse auch nicht, wo sie sei. Und deswegen ruft dann die Mutter sofort beim Notruf an und meldet ihre Tochter als vermisst. Die Suche nach der Tochter, die beginnt auch genau in dieser Nacht mit Taschenlampen und es gibt dann auch schnell einen Verdächtigen, zwar nicht genau in dieser Nacht, aber es wird der Nachbar verdächtigt, der schon einige Jahre zuvor zweimal wegen sexuellen Übergriffen verhaftet worden war. In beiden Fällen wurde dann aber jedoch die Anklage fallen gelassen. Und er muss sich dann in dem Fall Maddie einem Lügendetektortest unterziehen, den er nicht bestand, aber er hatte ein wasserdichtes Badums-Alibi.
Oh.
Die Polizei wollte daraufhin dann die Suche abbrechen, aber die Gemeinde Jacksonville war damit einfach gar nicht einverstanden und deswegen haben dann 400 freiwillige Helfer weiter nach der Achtjährigen gesucht. Und unter den Freiwilligen befand sich sogar auch Josh. Das FBI wurde hinzugezogen und in der ganzen Stadt wurden Flugblätter verteilt. Zunächst wurde eine Belohnung in Höhe von $50.000 ausgesetzt und sie wurde dann aber später sogar verdoppelt. Nach 6 Tagen endete dann aber die Suche nach Maddie, als die Mutter von Josh sein Zimmer aufräumen wollte. Sie hatte einen Wasserfleck am Boden entdeckt und dachte dann, dass das Bett undicht sei und es würde dann eventuell auch diesen komischen Geruch im Zimmer erklären. Aber dann hat sie so genauer bei dem Bett nachgeschaut und dann hat sie einen Fuß am Ende des Bettes gesehen. Sie rennt also aus dem Haus direkt über die Straße zur Polizei. Die Polizei durchsucht das Zimmer von Josh und fand dann neben Maddies Leiche auf dem Nachttisch auch noch Lufterfrischer und Weihrauch aus den offensichtlichen Gründen. Joshua wurde noch am selben Tag in der Schule verhaftet und die Gerichtsmedizin stellte fest, dass die Todesursache von Maddie Messerstiche und die Schlägerangriffe waren. Als die Polizei dann Josh verhört und fragen, aus welchem Grund er Maddie umgebracht hatte, antwortet er, dass er Angst gehabt hatte vor seinem Vater und davor, was der Vater ihm angetan hätte, wenn er herausgefunden hätte, dass er eben doch Freunde ins Haus gelassen hat, obwohl seine Eltern nicht zu Hause waren.
Oh, das habe ich mir schon fast gedacht, aber ganz ehrlich, als Vater musst du dir doch dann die Schuld dafür geben, eigentlich, dass du deinem Kind so viel Angst einjagst, dass es nicht davor zurückschreckt, einen anderen Menschen zu töten.
Ja, der Vater hat aber tatsächlich sogar Maddie die Schuld, also unter anderem die Schuld gegeben, weil er gesagt hat, wäre sie erst gar nicht zu ihm gegangen zum Spielen, weil also Josh durfte ja nicht mit jüngeren Mädchen spielen, dann wäre das Ganze gar nicht passiert.
Also hat er seinen Sohn verteidigt?
Nicht wirklich, aber er hat halt ihr irgendwo ein bisschen die Schuld gegeben.
Ah, okay. Es ergibt
Wahrscheinlich
Sinn.
einfach nur, damit er gut dasteht, verstehst du? Und
Ja,
dass
ja.
er nicht der Vater ist von dem Sohn, der die Nachbarin getötet hat.
Ist klar. Es sind immer die anderen schuld. Typisch.
Bei der Anhörung sagt Joshuas Anwalt, dass sein Mandant nie die Absicht gehabt hatte, das kleine Mädchen zu ermorden. Es war einfach nur eine Panikreaktion vor der Angst seines Vaters, der ihn in den Wahnsinn getrieben hatte. Die Staatsanwälte sagten jedoch, dass es keinerlei Beweise von dem gab, was Joshua da alles erzählt hatte. Denn alles, was ich euch gerade erzählt habe, das basiert nur auf den Erzählungen von Joshua. Es gab also nicht mal einen Hinweis darauf, dass die zwei überhaupt Baseball gespielt haben. Und bei der Autopsie konnte man eben auch keine Verletzung am Auge feststellen, die von dem Baseball hätte stammen können. Und an Maddie wurde auch kein Sand oder Schmutz gefunden, obwohl die 2 Jahre im Garten gespielt haben.
Also denken die, dass er gelogen hat?
Ja.
Das kam jetzt unerwartet.
Ja, aber ich meine, sie wurden halt von niemandem gesehen und dann kann er ja noch so, keine Ahnung, was für Sachen mit ihr angestellt haben. Und es einfach wie ein Unfall hat klingen lassen.
Ja, aber ich meine, es spricht ja eigentlich schon für sich, wenn er gesagt hat, dass sie irgendwie am Auge getroffen wurde, dort geblutet hat und man halt dort nichts feststellen kann, oder? Wieso lügt er dann? Es ist eh zu spät, sag ich mal so. Aber, ja, also ich meine, er hat sie ja auch gegen den Kopf nochmal geschlagen mit dem Baseballschläger, oder?
Ja.
Also konnte man das dann überhaupt noch irgendwie feststellen?
Ich denke, du kannst sehr, sehr viel bei einer Autopsie feststellen. Und ich meine, wenn sie explizit geguckt haben, ob am Auge was ist und am Auge war nichts,
ja,
was von einem Baseball hätte stammen können, ja, gut.
Okay. Aber sie konnten keine sexuellen Übergriffe oder irgendwas feststellen?
Nein, also das haben die auch extra geschaut, explizit, aber da war nichts.
Okay.
Joshua Patrick Phillips wird wegen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Im europäischen Rechtsraum gibt es die Unterscheidung zwischen Mordes ersten und zweiten Grades nicht, aber im US-Rechtssystem werden juristisch drei Arten von Tötung unterschieden. Der Mord ersten und Mord zweiten Grades und dann noch Totschlag. Mord ersten Grades, das setzt besondere Heimtücke und Grausamkeit voraus. Mord zweiten Grades ist eine vorsätzliche Tötung ohne Heimtücke und die lebenslange Haftstrafe kann nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Anders eben wie bei Mord ersten Grades, so wie bei Joshua, der 15 Jahre ohne Bewährung bekommen hat. Und dann die dritte Möglichkeit oder die dritte Art der Tötung ist dann, wie auch bei uns in Deutschland, der Totschlag, also eine Tötung am Affekt, wenn der Täter genau wusste, dass seine Handlung zum Tod des Opfers führen kann. Die Eltern von Maddie sagen, zumindest haben sie es am Anfang gesagt, dass Josh es verdient, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu sitzen. Und als man dann Josh fragt, weshalb das alles passierte, da hat er gesagt, dass er selber keine Antwort darauf wisse und dass er aber vielleicht einfach nur einen Psychiater brauche, der herausfindet, was mit ihm falsch sei. Also da merkt man ja schon, dass er selber mit der Tat, die er begangen hat, überfordert war und dass er auch gar nicht, also ich finde, es klingt schon sehr verzweifelt, wenn er sagt, vielleicht brauche ich einfach nur einen Psychiater, der mir sagt, was falsch mit mir ist. Ich finde, das klingt einfach sehr verzweifelt und dass er sich vielleicht selber nicht mehr wiedererkennt als der Mensch, der eigentlich ist. Und dass er vielleicht auch wirklich mit der Strafe, die er jetzt bekommt, auch überfordert ist, weil er nicht weiß, warum er das getan hat und dass er jetzt deswegen so lange die Strafe bekommt. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe?
Ja.
Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, es ergibt Sinn. Aber, also anfangs hat er mir mega leid getan, aber seitdem du das gesagt hast, mit dem, dass er so ein bisschen dort gelogen hat, seitdem bin ich so ein bisschen zwiespaltig. Also es ist schwierig, weil irgendwie kann ich mir nicht erklären, wieso er gelogen hat und vielleicht, ich sehe es halt gerade so, dass mit dem Psychiater, was er da gerade eben noch gesagt hat, oder was du gerade eben noch gesagt hast, dass er dann vielleicht versucht, damit irgendwie ein bisschen besser davon zu kommen und zu sagen, hey Leute, das war nicht wirklich ich habe Probleme, ich muss mit einem Psychiater reden, weil vielleicht wurde ihm das irgendwie gesagt, dass er dann besser davon kommt. Wäre ja theoretisch auch so. Bei vielen ist es ja so, dass sie dann irgendwie eingewiesen werden. Da kriegen sie dann ihre psychiatrische Behandlung. Dann sind sie geheilt vielleicht irgendwann. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen...
Naja, vielleicht kann das, was jetzt noch kommt, so ein bisschen deine Meinung ändern.
Oh, ja.
Also es passiert nichts mehr Krasses. Entschuldigung.
Ja. Nicht stimmt.
Da Josh noch keine 16 war, konnte er gar nicht zu Tode verurteilt werden. Und das Ganze es ist passiert 1998. Er wurde 1999 ins Gefängnis gesteckt, ins Gefängnis gebracht. Genau. Und 2012 war das dann so, dass der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden hatte, dass die Verurteilung von Jugendlichen zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verfassungswidrig sei. Und daraufhin haben dann Joshuas Anwälte eben Berufung bei Gericht eingelegt und im September 2016 wurde ihm dann eine neue Anhörung zur Urteilsverkündung gewährt, da das Urteil des obersten Gerichtshofes dann eben rückwirkend angewandt wurde. Sprich, seine Strafe lebenslang ohne Bewährung wurde quasi fallen gelassen, wenn das der richtige Ausdruck ist, weil er war ja trotzdem noch in Haft. Am 17. November 2017 wurde er dann erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, aber dieses Mal eben mit Anspruch auf Bewährung im Jahr 2023.
Übernächstes Jahr.
Genau. Nee, übernächstes Jahr.
Ja. Er hat ja jetzt schon einiges abgesessen und...
Ja, also Josh geht's im Gefängnis eigentlich auch ganz gut. Seine Mutter besucht ihn jede Woche. Und sie sagt, dass sie ihn immer noch liebt und dass sie ihn unterstützen möchte und dass sie ihn halt vermisst und sehen möchte, wie ihr Sohn aufwächst und erwachsen wird, ja. Auch wenn sie ihn halt nicht mehr großziehen kann. Aber dadurch, dass er eben schon in diesem Gefängnis unter Erwachsenen ist, seitdem er 15 ist, wurde er nie sexuell oder körperlich angegriffen. Also ich glaube, damals war er halt so ein bisschen das... Nesthäkchen, das Küken oder so und vielleicht, also hatte deswegen schon damals irgendwie so einen beschützenden Ruf gehabt und es hat sich vielleicht nie geändert oder so.
Es wäre ihm vielleicht schlechter gewesen gegangen mit seinem Vater dann draußen, meinst du?
Das wollte ich jetzt damit nicht sagen.
Sorry. Ja, ich denke halt, wenn er da so ein bisschen, vielleicht male ich mir auch einfach gerade ein richtig schönes Bild da. Dass er halt irgendwie beschützt wurde und halt dort aufgewachsen ist und jeder so, weißt du?
Ja, ich weiß. Josh hat im Gefängnis seinen Highschool-Abschluss gemacht und er arbeitet jetzt als Rechtsanwaltsgehilfe im Gefängnis. Also er berät quasi seine Häftlingsdudes.
Okay, und damit kann er dann bestimmt auch, darf er das weiter praktizieren, wenn er wieder draußen ist?
Ich denke.
Dann kann wenn er sicher... rauskommt. Ja, okay, wenn er rauskommt. Aber ich meine, so wie er sich anstellt, sieht es ja eigentlich schon danach aus, was ich jetzt so mitbekommen habe. Kann er ja noch einiges an Cash verdienen, wenn er wieder draußen ist vielleicht.
Ich glaube, der verdient jetzt bestimmt auch schon ganz gut.
Ja. Ja, krass, was man alles so aus sich machen kann dort im Gefängnis. Da denkt man gar nicht so drüber nach. Oder ich zumindest nicht.
Ja, aber der hat ja auch Zeit, so eigentlich.
Ist schon blöd, wenn man dann dorthin geht ins Gefängnis und nicht irgendwie die Zeit nutzt. Oder? Ja. Wenn ich mal ins Gefängnis gehe, dann nutze ich
auch die Zeit. Ich wollte gerade sagen, was würdest du machen, wenn du im Gefängnis wärst?
Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, noch eine Sprache zu lernen jetzt diesen Sommer. Oder halt nicht nur diesen Sommer, aber halt auf jeden Fall damit anzufangen.
Und zwar?
Italienisch, um meinem Nachnamen gerecht zu werden.
Ach so.
Ich glaube, dann würde ich vielleicht Italienisch lernen im Gefängnis. Paar Bücher lesen, eine Memoir schreiben.
Ja.
Nein, würde ich wahrscheinlich, aber. Und du?
Ich würde wahrscheinlich ein Buch schreiben.
Ja.
Endlich mal die Zeit haben, ein Buch zu schreiben.
Ich würde einfach mal richtig schön schlafen. Ausruhen.
Sehr gut, Sophie.
Ja. Du wirst so
ein Buch. Ich weiß gar nicht, kann man im Gefängnis überhaupt ausschlafen?
Ich glaub,
oder
nicht.
Klingelt da so ein Wecker? Weiß ich nicht. Seine Tat hat Josh immer noch nicht verarbeitet. Er sagt, er kann die ganze Zeit nur an das kleine Mädchen denken, dass es nicht verdient hatte zu sterben. Und er fragt sich auch die ganze Zeit, was zur Hölle da in seinem Kopf vorgegangen ist. Dass er also ihr Leben versaut hat und sie jetzt nicht mal mehr die Chance hat, irgendetwas dagegen zu tun. Und das alles wegen ihm.
Ja, da hat er schon recht.
Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass die Mutter von Maddie sagt, dass sie Josh nicht hasst. Sie hasst, was er getan hat, aber dass er so ein Leben im Gefängnis doch nicht verdient hat und dass kein Kind so sehr leiden und bestraft werden sollte.
Das und ist sehr stark von ihr, finde ich.
Ja. Auf die Frage, was Josh machen würde, wenn er eine zweite Chance bekommen würde, da hat er gesagt, dass er der Welt eine ganze Menge schulden würde und er würde alles tun, um seine Tat wieder gut zu machen. Und er weiß nicht, ob er eine zweite Chance verdient hätte oder hat, aber er hätte sehr gerne eine.
Wer hätte das nicht in so einer Situation? Ja, dann,
Also.
wenn er rauskommt, dann haben wir ja Großes zu erwarten.
Also, wie siehst du das? Wäre deiner Meinung nach, oder was wäre deiner Meinung nach eine angebrachte Strafe für Kinder, die getötet haben?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil auf der einen Seite musst du halt überlegen, ab welchem Alter sind Kinder ab welchem Alter können sie sich so richtig strafbar machen? Also ab welchem Alter sind sie praktisch so weit in Gedanken ausgebildet, dass sie hundertprozentig ihre Tat verstehen? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Bei manchen ist es ja erst, wenn man 25 ist oder so. Oder nee. Deswegen finde ich es nicht gut, auf jeden Fall, wenn man Kinder lebenslänglich gibt. So viel dazu. Finde ich nicht gut. Ich finde, dafür gibt es andere Lösungen. Wie zum Beispiel irgendwelche, also nicht Krankenhäuser, aber solche Einrichtungen, weißt du? So wie für schwer erziehbare Kinder. Also vielleicht sowas, wo sie halt in Gruppen irgendwie zusammenleben. Sie haben so ein bisschen Freizeit, aber sie werden auch stark kontrolliert, müssen richtig arbeiten. Solche Sachen vielleicht?
Also ich finde, dass lebenslänglich nicht, also dass es auf gar keinen Fall geht, weil in deiner Kindheit und Jugend entwickelst du dich noch so sehr viel weiter und du kannst dich nochmal um 180 Grad drehen als der Mensch, der du eigentlich mal warst. Und ich finde, wenn man als für lebenslänglich verurteilt wird, dann kannst du dich gar nicht mehr ändern, obwohl du dich hättest vielleicht ändern können. Und ich glaube, dass den Kindern dann einfach nur psychische oder psychologische Betreuung angeboten werden muss. Und dass man die einfach auf den richtigen Weg wieder zurücklenkt. Und ich denke, das funktioniert bei den meisten Kindern und Jugendlichen sehr, sehr gut, wenn man ihnen zeigt, auch mal genau aufzeigt, was das Gute und was das Schlechte ist und was du aus deinem Leben eigentlich machen kannst. Und jetzt zum Beispiel dieser Josh, der war ja schon sehr einsichtig, aber vielleicht kann man das ja dann auch nochmal abhängig machen nach einer psychologischen Betreuung. Kann dieser Mensch, also das ist ja genauso wie Gutachten zu erstellen, kann dieser Mensch nochmal sich ändern oder eben nicht? Und danach kann man ja sagen, gut, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, der kann ins Gefängnis. Oder der braucht einfach nochmal ein bisschen länger, nochmal psychische Betreuung und dann psychologische Betreuung, Himmel. Und dann, ja, klar, sie müssen in irgendeiner Weise bestraft werden, aber ich finde lebenslänglich, vielleicht sollte man da einfach nochmal Sozialstunden auch geben.
Ja.
Ganz viele Sozialstunden und ja, dann halt aber psychologische Betreuung.
Genau, was Josh auch gemeint hat, einfach an die Menschheit zurückgeben und vielleicht mal so ein bisschen so arbeiten, dass du halt das Leben auch wertschätzt. Ja. Und deine Freiheit wertschätzt. Ja. Genau, aber da bin ich vollkommen deiner Meinung. Aber ein schwieriges Thema. Also ich bin froh, dass ich nicht diejenige bin, die sowas entscheiden muss.
Ja, genau. Das war mein Fall.
Ja, fand ich richtig nice. Ich hatte den kurz gesehen. Der war einfach auch auf so einer Liste, so Kinder, die morden oder so.
Ja, genau. Boah, mein Verlauf schon wieder nach dieser Recherche ist, wenn Kinder töten, wenn Kinder morden, Kindsmörder, Kinder, die töten.
Bei mir ist es genauso und das Traurige ist, ich habe keinen Laptop gerade und habe das alles auf dem Laptop meiner Mutter recherchiert. Also ich glaube, die wird sehr viel Spaß haben mit ihren Suchen hier und Suchergebnisse oder weißt du, wenn du etwas suchst und es schon mal vorgeschlagen wird. Ja. Ja. Okay, also ich muss sagen, dein Fall ist meinem relativ ähnlich von manchen Aspekten her, aber ich glaube, mit meinem Täter kannst du nicht so viel Mitleid haben, wie ich zeitweise mit deinem hatte.
Aber ganz wichtig, wahrscheinlich wird dieses Wasserbett fehlen.
Naja, nein, Spaß. Das Wasserbett wird fehlen. Leider. Weil meine Geschichte handelt von Jesse Pomeroy. Jesse wird mit nur 14 Jahren zu The Boy Torturer, also dem Jungenfolterer. Und dadurch wird er auch zu der jüngsten Person in Massachusetts, die wegen Mord ersten Grades schuldig gefunden wird. Er wurde in Boston im Jahre 1859 geboren. Dort wuchs er mit seinem älteren Bruder, seiner Mutter und einem Alkoholiker als Vater auf. Ähnlich zu Josh. Sein Vater ist nämlich auch sehr gewalttätig. Er bringt ihn oft raus zu ihrem Holzschuppen, dort zieht er seinen Sohn aus und verprügelt ihn schwer. Schon seit Jessys Kindheit ist sein Gesicht deformiert. Sein rechtes Auge ist ganz milchig weiß, das sah anscheinend so aus wie eine marmorierte Murmel. Oder auch eine Marmormurmel. Willkommen in der deutschen Sprache. Dieses Auge ist wahrscheinlich einer Infektion im Babyalter zum Opfer gefallen. Deswegen sieht er so ein bisschen creepy aus. Auf jeden Fall ist es ziemlich markant und sticht jedem direkt ins Auge. Das ist genauso wie dein Wasserwitz vorhin. Außerdem sind sein Kopf, seine Ohren und sein Mund im Verhältnis zu seinem Körper viel zu groß. Und er leidet auch oft an epileptischen Anfällen. Durch die Prügeleien und sein Erscheinungsbild hat Jesse keine schöne Kindheit. Er wird schnell das Opfer von Mobbing von anderen Kindern. Das steigert wahrscheinlich nur seine Aggressivität generell und seine Wut anderen Kindern gegenüber. Noch vor seinem 10. Geburtstag tötet er die Vögel seiner Mutter, indem er ihre Köpfe abreißt. Und später wird er erwischt, wie er die Katze seiner Nachbarn mit einem Messer foltert.
Oh nein, warum? Die Katze hat ihm doch gar nichts getan.
Ich wusste es eigentlich schon, dass du wegen dieser Katze was sagst. Nein, hättest du irgendwas mit der Katze gebracht? Ich hätte nichts gesagt. Aber ich glaube, du bist auch eher ein Katzenmensch, oder?
Also, ich möchte jetzt meinem Hund nicht Unrecht tun und deswegen möchte ich nicht sagen, ich bin ein Katzenmensch statt ein Hundemensch. Also, es wiegt schon beides gleich auf. Aber wenn ich an meine arme Katze denken muss, wie sie... Nein! Nala!
Okay, also, ja, ich bin 100% ein Hundemensch. Deswegen, naja, würde mich schon auch treffen, wahrscheinlich, bei so einer Katze, aber...
Du bist so herzlos.
Ich habe zwei Dackel und die füllen mein Herz aus und das reicht mir. In den Jahren 1871 und 1872 werden in Jessys Umgebung gelegentlich Jungen überredet, an entlegene Orte zu gehen, wo sie dann von einem anderen, etwas älteren Jungen überfallen werden. Die Angriffe sind jedes Mal so brutal, dass die Jungen alle bleibende Schäden haben. Es ist nicht bestätigt, dass Jesse hinter diesen Angriffen steckt, aber man geht stark davon aus. Der erste Junge in dieser Reihe von Angriffen ist der vierjährige William Payne. Er wurde in einer verlassenen Fabrik gefunden am 26. Dezember 1871. Er hing von der Decke an einem Seil, welches um seine Handgelenke gebunden war, war halb ausgezogen und unterkühlt. Er wurde mehrmals geschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. 4 Jahre alt.
Nein.
Zu diesem Tatzeitpunkt war Jesse erst 12 oder 13.
Das ist ja fast so schlimm wie die Katze, so ein 4-Jähriger. Also aber nein, es ist schlimmer als die Katze. Entschuldigung, ich möchte kurz...
Aber meine Güte. Das ist ja fast so schlimm wie die Katze, dieser 4-Jährige, aber nur fast so schlimm.
Es tut mir leid.
Vor allem der 4-Jährige, so am Tag nach... So Christmas Day, weißt du?
Ja.
In den folgenden Monaten haben 3 weitere Jungs berichtet, dass sie an den gleichen Ort gebracht und von einem älteren Jungen gefoltert wurden. Diese Nachrichten haben ganz Boston schockiert und somit hat die Polizei eine $500 Belohnung versprochen an denjenigen, der an sie Hinweise liefern kann. An dieser Stelle stelle ich mir die Frage, wenn all die Opfer an die gleiche Stelle geführt wurden, wieso hat die Polizei nicht dort irgendwie gewartet, bis er nochmal zurückkam?
Beschränkt.
Die Polizei oder was?
Ja.
Okay.
Ja, also sorry, was anderes fällt mir da jetzt auch nicht so ein. Boah, keine Ahnung.
Meinst du vom Gedankengang beschränkt?
Ja, genau, ja.
Ja, okay, das habe ich nämlich auch gemeint. Leider wurde an die Öffentlichkeit weitergegeben, dass man nach einem jungen Erwachsenen sucht mit rotem Haar und einem spitzen Bart. Also komplett die falsche Täterbeschreibung.
Cool.
Ja. Liebe ich auch immer, wenn sowas passiert. Nach einer brutalen Prügelattacke von Jessys Vater, diesmal mit einem Gürtel, jagte Jessys Mutter den Vater mit einem Küchenmesser aus dem Haus raus. Danach,
nice.
Ja, richtig starke Frau. Danach ließ sich der Vater auch nie wieder blicken und die nun alleinerziehende Mutter zieht mit ihren zwei Söhnen nach South Boston. Und an dieser Stelle, doch mal ganz kurz der Einwand, was für ein Kackleben hatte diese Mutter bitte? Der Sohn hat so übelst die Störungen, der Mann schlägt so die Söhne, ich weiß nicht, ob er sie auch geschlagen hat, sie ist jetzt alleinerziehend, weißt du, versucht so alle irgendwie über Wasser zu halten. Irgendwie tun mir die Mütter immer leid in diesen Situationen.
Ja, aber leider gibt es davon, glaube ich, viel zu viele.
Viel zu viele Mütter?
Nein, viel zu viele Mütter, die gewalttätige Ehemänner haben.
Ja.
Und dass sie am Ende dann als alleinerziehend dastehen.
Ja, aber ist dann auch besser so, dass sie dann alleinerziehend sind?
Ja, natürlich.
Naja.
Das ist das, was ich meinte mit, ja, es ist, sie tun mir leid, aber andererseits ist es so, besser, ihr seid im Endeffekt, ihr seid ohnehin besser dran.
Ja, okay, Punkt. Das stimmt. Ich dachte jetzt, du sagst was anderes.
Nein, sie sind ohnehin besser dran.
Das stimmt auf jeden Fall. In South Boston vergeht sich Jesse immer weiter an Jungen und seine Taten werden immer und immer brutaler und häufiger. Sein erstes Opfer ist der kleine George Pratt. Jesse hat ihn mit seinen Nägeln gekratzt, mit einem Nagel mehrmals gestochen und Stücke aus seiner Backe und seinem Hintern gebissen.
Ew.
Ja. Harry Austin sticht er mit einem Taschenmesser und versucht, seinen Penis abzuschneiden. Joseph Kennedys Gesicht zerschneidet er und zwingt seinen Kopf in Salzwasser. Also, das hat er extra, er hat ihn extra geschnitten und dann Salzwasser drüber getan, damit es brennt. Und Robert Gold zerschneidet er die Kopfhaut, wobei er auch versucht, seine Kehle durchzuschneiden, um ihn umzubringen. Dabei wird er aber entdeckt und flieht.
Ja, und die Leute, die das entdeckt haben, die haben nichts getan, oder?
Naja, also ich glaube, sie haben halt den Robert zur Polizei gebracht, weil er auch eine Aussage gibt und so. Aber ich weiß halt, man weiß halt nicht die Umstände, ob die vielleicht vorbeigelaufen sind, dann das irgendwie gesehen haben, es nicht richtig gedeutet haben. Jesse hat aber gesehen, oh, da kommen Leute und rennt schon mal weg und dann war es einfach schon zu spät oder man weiß ja nicht, was da passiert ist.
Ja, aber das Opfer hat das vielleicht nicht die Chance ergreifen können und auf sich aufmerksam machen? Naja, das ist so, hätte, könnte.
Das Ding ist, dem ist auch was richtig Traumatisches passiert und er war, glaube ich, auch nur 4 oder 5. Auf jeden Fall, als Robert Gold seinen Angreifer als großen Jungen mit einem milchigen Auge beschreibt, ist der Polizei direkt klar, um wen es sich handelt. Sie schnappen sich Joseph Kennedy und machen mit ihm einen Rundgang durch alle Schulen, damit er seinen Angreifer identifizieren kann. Jesse schafft es, der Polizei aus dem Weg zu gehen, als sie auch an seine Schule kommt. Jedoch läuft er aber aus eigenen Stücken in die Polizeistation, direkt als die Polizisten wieder zurückkommen. Anscheinend in der Polizeistation überlegt es sich das Ganze aber nochmal anders und geht wieder raus. Aber der kleine Joseph, der auch in der Polizeistation war, hatte ihn schon erkannt und somit konnte Jesse in einer Seitenstraße in der Nähe der Station festgenommen werden.
Ja.
Ja, klingt gut, oder?
Das ist ein sehr unentschlossener Typ gewesen.
Vielleicht hatte er auch Gewissensbisse. Es kommt noch mehr. Nachdem Jesse eine Nacht in einer Zelle verbringt und ihm gedroht wird, 100 Jahre ins Gefängnis zu kommen, gesteht er die Taten und wird in eine Besserungsanstalt für Jungen geschickt. Da soll er bleiben, bis er 18 ist. Nachdem er aber ganz brav war und gutes Verhalten gezeigt hat, wird er nach nur 1,5 Jahren wieder entlassen.
Wie bitte?
Mhm.
Aber das war, was hast du gesagt, 1800?
1874 ist es gerade.
Ja, vielleicht war... Den muss doch klar sein, dass wenn man, klar, er kann sich's noch so gut anstellen, aber trotzdem wiegt es ja nicht den ganzen Taten auf, die er begangen hat. Ja. Und nicht nach 1,5 Jahren.
Ja. Also ich habe halt gelesen, dass die Mutter sich da auch ein bisschen eingesetzt hat, dass er halt entlassen wird und anscheinend hat es irgendwie geklappt. Naja, er war halt auch noch so jung, vielleicht haben die. Ach, ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, er wird entlassen und es ist das Jahr 1874. Er geht zurück zu seiner Mutter, die mittlerweile eine eigene Schneiderei geöffnet hat, und zu seinem Bruder, der Zeitungen verkauft. 18. März, das gleiche Jahr und nur 6 Wochen nachdem Jesse entlassen wurde, und auf einmal verschwindet die 10-jährige Katie. Laut Augenzeugen wurde sie das letzte Mal gesehen, als sie in die Schneiderei von Jessys Mutter gegangen ist. An diesem Tag war Jessie alleine im Laden und Katie wollte sich einen Notizblock kaufen. Jessie sagt ihr, dass die Notizblöcke im Keller aufbewahrt werden und die beiden gehen runter. Am 22. April findet man die Leiche von dem 4-jährigen Horace im Sumpf von Dorchester Bay. Seine Leiche wurde verstümmelt. Seine Kehle wurde durchgeschnitten und man fand 18 Stiche in seiner Brust. Außerdem wurde ihm ein Auge ausgestochen und es wurde versucht, ihn zu kastrieren.
Hat der vielleicht versucht, das Auge für sich dann zu? Nein, okay.
Das habe ich mir auch überlegt.
Also nein, es ist nicht möglich. Nicht, dass jetzt alle denken, oh mein Gott, ich glaube daran, dass ich mir ein Auge von jemand anderem ein. Nein, ich weiß, dass es nicht geht, aber es war ein Spaß. Ihr müsst daran denken, wir machen hier viel Spaß. Wir sind sehr sarkastisch und sehr ironisch.
Ja.
Also legt nicht alles auf die Goldwaage, was wir sagen.
Aber daran habe ich auch schon gedacht, weil an ihm selber er hat sich ja auch daran gestört, wie er damit aussieht. Und vielleicht wollte er dann, dass andere auch das gleiche Leid tragen wie er.
Oh ja, so kann man es natürlich auch sehen.
Ja, naja, man wird es nicht wissen. Die Polizei hat direkt Jesse damit in Verbindung gebracht und als sie ihn mit zerkratztem Gesicht, blutverschmierter Kleidung und verschlampten Stiefeln finden, war es klar, dass er der Täter ist. Er wird verhaftet. Zuerst hatte Jesse den Mord gestanden, jedoch nachdem ihm ein Anwalt zugeteilt wurde, nahm er diese Aussage wieder zurück. Jessys Mutter wurde gezwungen, ihren Laden zu verkaufen und dadurch fand man im Keller der Schneiderei die Leiche der kleinen Katie unter einem Haufen Asche. Obwohl ihre Verwesung bereits vorangeschritten war, konnte man trotzdem klar erkennen, dass ihr Mörder extrem brutal vorgegangen sein musste. Ihr Kopf wurde abgetrennt.
Oh.
Jesse stritt seine Schuld an dem Tod von Katie ab, bis ihm gesagt wurde, dass seine Mutter und sein Bruder verhaftet wurden, weil man annahm, dass sie Komplizen waren. Obwohl Jesse nur vor Gericht stand wegen dem Mord an Horace und nicht wegen dem an Katie, entschieden sich seine Anwälte nicht mehr auf unschuldig zu plädieren, sondern auf unschuldig zu plädieren, zu setzen. Ich habe Sätzen geschrieben. Wieso sage ich plädieren?
Weil
Also,
Plädieren auch richtig ist.
okay. Sondern zielen eher darauf ab, dass Jesse wegen Wahnsinns freigesprochen wird. Die Jury konnte davon aber nicht überzeugt werden. Wieso auch immer. Ich finde, er hat genug Gründe geliefert.
Als Wahnsinniger durchzugehen.
Ja.
Aber ich frage mich, also wenn er als Wahnsinniger durchgeht, dann würde er trotzdem weggesperrt.
Aber in vermilderte
Ja,
Umstände.
ein vermilderte, ja, aber also.
Also wenn ich lebenslänglich weg müsste oder in so ein Krankenhaus, ich glaube, ich würde
Aber
auch
auch
lieber.
lebenslänglich.
Ja, aber ich glaube, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, oder?
Ja.
Kannst halt ein bisschen mehr über deine Gefühle reden? Nein, ich weiß es auch nicht. Ich war noch nie in beiden Situationen, also kann ich auch nur spekulieren. Im Februar 1875 wurde Jesse wegen dem Mord an Horace schuldig gesprochen und wurde zum Tode verurteilt, indem er erhängt werden sollte. Das war zu der Zeit die einzige Strafe für Mord. So, jetzt sprechen wir nämlich nicht mehr darüber, ob Kinder überhaupt lebenslänglich bekommen, sondern dürfen Kinder umgebracht werden?
Ja, also naja, bei meinem Fall war es ja so, dass man scheinbar in den USA, zumindest in den betreffenden Staaten, erst zum Tode verurteilt werden kann, wenn du, also ab 16.
Ja, was auch schon ziemlich früh ist, finde ich.
Ja, schon.
Naja. Jessys Hinrichtung wurde jedoch ein Jahr nach hinten verschoben und letzten Endes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe in Einzelhaft abgeändert, nachdem zwei Gouverneure sich weigerten, das Todesurteil zu unterschreiben. Die konnten das bestimmt auch nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Kann ich mir vorstellen, oder?
Ach du, wenn ich da so einen Typ vor mir habe, so ein Kind. Klar, es ist ein Kind. Ja, dann wären wir wieder genau bei dem Gleichen. Aber ich habe bei deinem Täter tatsächlich überhaupt null irgendwie Mitleid oder sonst irgendwas. Ich meine, er hat kleine Kinder gefoltert, dann wurde er schon verhaftet. Er hat eigentlich gesehen, wie ein Gefängnis von innen aussieht. Kommt raus und macht gerade weiter. Also dem ist einfach nicht mehr zu helfen.
Ja.
Verstehst du? Das ist das mit dem, was ich vorhin gemeint habe. Man muss irgendwie differenzieren zwischen dem, wo noch irgendwas zu retten ist, und bei ihm war aber einfach nichts mehr zu retten. Der war verloren.
Ja.
Das klingt so hart von mir, aber Entschuldigung, ist halt so.
Ja, ich finde, da hast du auch teilweise recht. Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll, aber... Also ich finde, bei deinem konnte man halt nachvollziehen, warum er es getan hat, weil seine Begründung dafür war ziemlich legitim, sage ich mal. Wenn man sowas überhaupt als legitim beschreiben kann.
Ja, nee, nicht legitim, aber ich glaube, alle wissen, was du meinst.
Ja, vielleicht nicht legitim. Wie gesagt, ich bin...
Es war wenigstens ein Grund. Es war ein Grund vorhanden. Bei deinem, bei Jesse, gibt es keinen Grund.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wieso er das gemacht hat, ist, dass er halt so missbraucht wurde von seinem Vater und diesen Schmerz dann irgendwie weitergeben wollte. Aber es gibt halt auch andere Methoden, damit klarzukommen. Und sein Bruder wurde nämlich, okay, ich spekuliere jetzt, aber ich denke, sein Bruder wurde genauso misshandelt. Ich glaube, nicht nur Jesse war Opfer von seinem Vater. Und soweit ich weiß, hat der Bruder nicht sowas angestellt.
Okay, ja.
Da sind wir halt wieder bei der Situation, jeder geht anders damit um und
genau.
Jeder kann aber auch irgendwie relativ normal damit umgehen und es gibt keine Begründung für Mord. Oft. Auf jeden Fall haben sich die Gouverneure geweigert, das Todesurteil zu unterschreiben. Für die nächsten 40 Jahre waren Jessys einzige Kontakte die Wachen und seine Mutter, die ihn auch einmal im Monat besucht hat, bis sie gestorben ist. Ähnlich wie bei dir. Bei dir war es einmal wöchentlich und bei Jesse einmal im Monat, weil er in Einzelhaft war. 1917 durfte er zu den restlichen Gefangenen und 1929 wurde er auf eine Gefängnisfarm gebracht. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall, er wurde auf eine Gefängnisfarm gebracht, weil seine Gesundheit sich stark verschlechterte. Im Alter von 72 Jahren verstarb er an einem natürlichen Tod. Circa 3 Jahre später auf der Gefängnisfarm. Ja, das ist die Geschichte von Jesse. Der hat echt sein ganzes Leben dann, wirklich sein ganzes Leben dort im Gefängnis verbracht.
Aber, oh, da kommt schon wieder meine sadistische Ader raus. Aber ich meine, hat er es verdient, an einem natürlichen, einfachen Tod zu sterben, wenn er so vielen Kindern so viel Leid angetan hat? Wäre da die Todesstrafe? Nein, Valerie, so denkt man nicht. Nein, ich bin kein Befürworter der Todesstrafe, auf gar keinen Fall.
Manche sehen die Todesstrafe auch als Erlös.
Das wäre ja dann auch nicht richtig, verstehst du? Aber irgendwie...
Ich weiß nicht. Also ich hatte... Interessanter Fun Fact, ich habe mein mündliches Abi in Englisch gemacht. Und
Überraschung.
Ja, also ich meine, ich hätte es... Ah nee, warte. Nee, doch, ich habe das auf Englisch gemacht. Und ich habe mir ja ein Thema dann aussuchen dürfen, das ich halt präsentiere, eine Präsentation halt vorbereite und alles. Und ich habe mir das Thema die Todesstrafe in Amerika im 21. Jahrhundert ausgesucht.
Und was war dein Fazit?
Ja, ich habe gesagt, Todesstrafe nimmt, also es wird halt immer weniger erlaubt praktisch und ich fand es eigentlich auch ganz gut. Aber ich glaube, hätte ich halt was anderes in der Schule gesagt, dann hätte ich auch nicht meine 15 Punkte bekommen.
Oh, Entschuldigung, Frau Oberschlau, ich Frau nur mal ganz kurz. Ich bin so gut in Englisch.
Ich wollte nur mal ganz Frau kurz angehen. Frau
Muttersprachlerin. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch gegen die Todesstrafe, aber in solchen Fällen denke ich mir dann so, es ist schon irgendwie nicht fair gegenüber den Opfern, aber natürlich muss man auch an die Täter denken, die sich ja eventuell nochmal ändern könnten.
Ja.
Und die Todesstrafe ist keine Lösung.
Also ich bin jetzt auch die letzte Person, die darüber urteilen darf, ob er seine gerechte Strafe bekommen hat oder nicht. Aber ich finde, dadurch, dass er sein ganzes Leben hinter Gittern verbracht hat und wirklich so lange in Einzelhaft war. Ich finde, er hat...
Das ist schon eine krasse Strafe, wenn du niemanden anderes siehst, außer deine Mutter und die Wachen.
Ja, ich finde, also wenn ich darüber so urteilen darf, dann würde ich auch sagen, da hat er schon eine ganz angemessene Strafe schon mal bekommen. Und es hat er bestimmt auch jeden Tag bereut. Überleg mal, du bist 40 Jahre komplett alleine, Valerie. Was machst du in Einzelhaft? Du darfst irgendwie eine Stunde am Tag raus.
Da wirst du noch verrückter, als du eh schon bist.
Und das 40 Jahre, das ist doppelt so lang, wie es uns jetzt schon gibt.
Crazy.
Ja.
Jetzt tut er mir doch irgendwie ein bisschen leid.
Das wollte ich damit jetzt nicht erzählen. Aber ich finde halt, dass die Strafe vielleicht schon ganz gerecht war. Und das ist halt auch diese Argumentation. Ist es eine Erlösung, jemanden umzubringen, praktisch durch die Todesstrafe? Viele wollen das ja auch anstelle von lebenslänglich.
Ja.
Und dann diese Genugtuung zu geben und zu sagen, okay, du musst dich nicht weiter mit deinen Taten beschäftigen, sondern du kannst jetzt einfach so alles vorbei haben, ist halt auch schon so ein bisschen so.
Ja, klar. Wenn man sich dann nicht mehr mit seinen Taten, die man begangen hat, auseinandersetzen muss, ist es natürlich der einfachere Weg, wenn man dann die Todesstrafe wählt, was natürlich auch nicht in Ordnung ist.
Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern irgendwie nur Meinungen und schwieriges Thema.
Okay, dann...
Okay.
Dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Die erste Folge nach der Sommerpause wurde hiermit abgeliefert. Vielleicht ist es euch ja gar nicht aufgefallen, aber wir haben uns komplett verplant. Wir hatten eigentlich vor, schon eine Woche früher wieder da zu sein, aber uns hat es einfach im Urlaub so gut gefallen. Es tut uns leid, dass wir euch noch eine Woche länger haben warten lassen. Aber ja, wir waren einfach zu sehr im Urlaubsfeeling und haben nicht mehr dran gedacht.
Ja.
Aber es wird jetzt auch noch eine Änderung geben. Und zwar werden wir nicht mehr jeden Montag, sondern jeden zweiten Montag eine Folge hochladen. Einfach dem geschuldet, dass die Recherche für die Fälle so unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt und dass wir einfach das in einer Woche kaum packen, um tief genug zu recherchieren. Also ich finde, unsere Fälle sind gut, aber man könnte sehr, sehr viel mehr da rausholen, wenn man sich mehr Zeit nehmen würde, wenn man da tiefer graben würde. Aber dafür fehlt uns einfach die Zeit, wenn wir das in einer Woche schaffen sollen. Und deswegen werden wir jetzt jede zweite Woche eine Folge rausbringen, in der Hoffnung, dass wir die Zeit, die wir dadurch mehr gewinnen, auch sinnvoll nutzen werden und dass wir dann eben nochmal besser unsere Fälle recherchieren und dass wir dann auch fundierteres Wissen haben.
Sehr schön gesagt, Valerie. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Und nicht so wie gerade so, Todesstrafe, weiß ich jetzt auch nicht. Also ist schon scheiße, aber irgendwie finde ich es auch okay. Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja.
Aber genau. Oh mein Gott.
Also,
ja, und das wurde auch schon ein paar Mal von euch jetzt angesprochen. Und das ist die einzige Lösung, mit der die wir jetzt so auftreiben konnten irgendwie dafür. Weil wir können nicht unter der Woche noch mehr Zeit rein investieren, finde ich. Nee. Wir machen das ja auch nur hobbymäßig, neben unseren Jobs.
Also gut. Dann, ich werde jetzt unter die Dusche springen. Ich zergehe hier, es ist unglaublich warm. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Montag in 2 Wochen.
Ja, genau.
Nein, Moment, die Formalitäten. Oh Gott, ich bin noch im Urlaubsmodus.
Okay, die sage ich diesmal nicht.
Okay, also, folgt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram. Abonniert uns auf Spotify.
Deezer.
Verdammt, iTunes.
Apple Podcast.
iTunes, Audio Now. Ja, Podimo. Genau. Ihr wisst, ihr hört es doch sowieso schon. Also ist doch eigentlich scheißegal, wo ihr es hört. Hauptsache, ihr hört es, ja? Genau, und lasst uns doch gerne konstruktive und nette Kommentare da. Nee, konstruktive Kritik und nette Kommentare. Wir müssen aufhören, es ist zu spät.
Ja.
Also,
wir sehen uns in 2 Wochen.
Wir hören uns.
Wir hören uns, wir sehen uns nicht mehr. Es ist so warm.
Ja, okay.
Okay.
Also,
bis dann.
Tschüss.